Testament hießen die fraglichen Bücher pseudepigraphische, PSEUDEPI-graphische, ein Wort, pseudepigraphische Schriften. Das heißt, falsche Schrift oder falsches Schrifttum. Pseudo heißt falsch, grafisch, hat beschreiben zu tun. Warum wurden zum Neuen Testament nicht noch andere hinzugetan, als die 27, die mit der Zeit Anerkennung fanden? Ich will sie jetzt nicht aufzählen. Es ist eine verschiedene Zahl da. Es kamen einige Fragen, einige Evangelien. Ein Evangelium von Barnabas, glaube ich, und so andere Bücher. Aber ebenfalls wie beim Alten Testament kennzeichnen diese sich durch Unebenheiten in der Qualität, wie auch im Inhalt, in Bezug auf den Rest der Schrift. Speziell kennzeichnen sie sich erstens durch übergebührendes Interesse an der Kindheit und dem Wirken Jesu, dem Wirken der 12 Apostel und Paulus und sonstigen Offenbarungswirken. Das heißt, sie scheinen sich zu konzentrieren, zu stürzen auf Geschichtslücken im Neuen Testament und versuchen diese durch mit Hilfe der Fantasie auszufüllen. Wir wissen ja kaum etwas von der Kindheit von Jesus, zum Beispiel. Oder vom Leben einiger Apostel. Wir wissen etwas von Petrus und Johannes, aber was ist mit Nathanael geschehen? Und Matthias und so weiter. Da wollen die mithelfen. Zweitens, sie sind gekennzeichnet durch Betonung von Sonderlehren und Sondervorstellungen. Weiter, sie haben das Bedürfnis, das Zukünftige auszumalen. Der Wunsch da, Blick auf eine Gegenüberstellung dem Heiden gegenüber, das Christentum zu verherrlichen. Der Wunsch da, das Christentum glorreich zu machen, damit auch die Heiden sehen, dass wir etwas sind. Die Gemeinde Jesu ist ja damals eine Insel in einer heidnischen Welt, so wie es mehr und mehr heute aussieht. Fünftens, sie enthalten oft Kindisches, Widersprüchiges und Absurdes. So wie Jesus da aus Ton Vögel macht, dann sagt er vielleicht was und dann können wir gehen. Sechstens, vielfach sind sie pseudonym geschrieben, unter einem falschen Namen. Das war früher übrigens häufig der Fall. Man schrieb etwas und gab den Namen eines anderen an, der vielleicht bekannt war, damit die Schriftsteller die Leute kamen. Das darf man nicht tun und das versucht man auch einigen Büchern vielleicht der Heiligen Schrift anzugreifen. Deshalb die spezielle Einleitung, damit man diese Sache nachgehen kann. Der Wunsch, eine Anzahl, ein vielfach Pseudonym geschrieben, unter einem falschen Namen. Eine Anzahl sind Briefe führender Persönlichkeit. Welche Apostel gekannt hat. Anzahl sind Briefe führender Persönlichkeiten, welche Apostel gekannt hat, und manches wertvoller auch enthalten. Besonders das sehr frühe Schrifttum. Sogar, es gibt ein Buch, die 12 Apostel, Lehre, die Lehre der Apostel, glaube ich, so wie Dachi. Da ist sehr viel Gutes enthalten. Achtens, einige dürften authentische Schriftstücke aus früher Zeit sein. Das heißt, es handelt sich wirklich um echte Schriften, aber nicht solche, die zu Bibel zugezählt werden. Letztens, sie haben das Mittelalter sehr stark beeinflusst. Heißt, sie haben in eine dunkle Zeit hineingelebt. Das Wort Gottes bringt Licht. Ja? Wenn wir uns dem Wort vom Wort Gottes wenden und anderen Farbe zuwenden, anderen Schriften den Vorrang gewähren, dann wird das Leben dunkel. Dunkel in der Gesellschaft, dunkel in der Welt. Jetzt zweitens, Arabisch 2, nach dem Problem der Ergänzung beim Alten und beim Neuen Testament, jetzt das Problem der Kürzung des biblischen Kanons, des Schriftumfanges. Zunächst beim Alten Testament, das Problem der Kürzung. Hier war das Problem nicht so besonders groß. Obwohl es einige Bücher gegeben hat, die immer wieder in Frage gestellt wurden. Ich werde Ihnen 4 Bücher nennen aus dem Alten Testament, bei denen immer wieder Fragen entstanden, sollen sie wirklich nun zur Bibel gehören oder nicht, oder sollen sie gestrichen werden? Sollen wir vielleicht nur 38 Bücher haben? Sollten wir eine kürzere Bibel haben? Es war die Gefahr, dass der Kanon gekürzt wurde. Solche, die dann strittig waren bei einigen Leuten, das war zum Beispiel das Buch Esther. Das Buch Esther. Können Sie sich vorstellen, warum? Das war gehört haben. Der Name Gottes kommt nicht vor. Das hat die Leute Bedenken gegeben. Aber die Hand Gottes ist so manifest, dass man doch nicht übersehen kann, dass hier Gott handelt in einer sehr dramatischen Weise. Wer einmal das Buch Esther sorgfältig studiert, der merkt, dass hier wirklich Gott ist. Ein kleiner Schlüssel. Haben Sie mal das Buch gelesen? Ja, ich habe ganz kommt der Name mal doch rein vor. Es Tatsache, dass es ein Gericht war, dieses nicht zu vergleichen ist mit der mit dem ersten Gericht, heißt nicht, dass es nicht in Ordnung war. Es war bei beiden Partnern ganz angenehm. Es war für Esau angenehm und es war für Jakob angenehm. Es war also nichts Verkehrtes dabei in dem Sinne. Die Motivation bei Jakob und die Motivation bei Esau war nicht in Ordnung. Das stimmt. Aber die Sache selbst war in Ordnung. Die Erstgeburt gehörte schon in Jakob. Esau hatte also keinen Grund, Jakob anzufangen. Es gab dann die Pause, nachdem Jakob aus dem Gebiet von Laban, aus dem Dienst von Laban zurückkam, hat Esau sich versöhnen lassen und sie stehen wohl noch beide am Grab ihres Vaters Isaak. Aber dann zieht sich Esau zurück und in der Geschichte zwischen Esau und die Nachfolgen von Esau heißen dann Edomiter. Zwischen den Edomitern und den Israeliten gibt es dann immer wieder einen Kampf, ja, zwischen Israeliten und anderen Nachbarvölkern. Und es entsteht dann ein zweites Volk aus der Familie von Esau. Da macht sich ein Enkel von Esau, Amalek, selbstständig und entwickelt sich zu einem Nomadenvolk. Und die Könige, die bekommen da auch Könige. Könige waren berühmte Könige, sehr starke Könige. Und zur Zeit Sauls bildeten sie wirklich eine Gefahr für Israel. Zur Zeit der Wüstenwanderung hat ja Amalek einmal Israel angegriffen, 2. Mose 17. Und da heißt es in der Geschichte, nicht nur, vielleicht nicht in 2. Mose 17, sondern wieder erwähnt, dann heißt es, Amalek griff Israel an, hinten, wo die Müden waren. Es war also eine faule Taktik, Israel dort anzugreifen, wo die Schwachen waren, ja, die Langsamen, Leute, vielleicht ältere oder kleine Kinder, oder die, die müde waren, die sind dann etwas zurückgeblieben in dieser Kolonne. Sie müssen sich eine große Kolonne vorstellen, die durch die Wüste stolpert. Amalek. Und das hält Gott Amalek entgegen. Und durch den Einsatz von Josua und Mose mit Aaron und Hur oben, erhobenen Händen flehen sie um Sieg für Amalek. Und Gott erhört das Gebet und schenkt Sieg. Aber Gott erklärt dem Volk Israel, dass er dauernd Kampf haben wird mit Amalek. Das heißt, der Kampf wird Amalek angesagt. Stellen Sie sich einmal vor, was geschehen wäre, wenn Amalek gewonnen hätte. Jetzt behalten Sie es zum Beispiel vor, was wird dann geschehen? Thank you. Der eine Kampf da hat dieses beeinflusst. So wichtig sind in Anführungsstrichen kleine Begebenheiten. Dort stand die Verheißung Gottes auf dem Spiel. Als Mose und Aaron und Hur auf dem Berg waren, hatten sie einen Schlüssel in der Hand. Nicht nur emporgehobene, hilflose Hände, Herr, hilf uns, sondern die Verheißung. Was nahm Mose mit auf den Berg? Den Stab, den Stab. Den Stab, der in der Wüste zu einer Schlange geworden war. Und in Verbindung, wovon Gott gesagt hat, da wurde wieder von Erzhosse, Gott hat zu Mose gesagt, jetzt greift die Schlange. Da hat er die Schlange gegriffen, und als er sie griff, dann wurde sie wieder zu einem Stab. Dann sagte Gott, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das heißt, der Gott der Verheißung an diese Väter. Dieser Stab wurde Mose zur ständigen Erinnerung, dass Gott seinem Volk treu bleibt. Jetzt geht er auf den Berg mit diesem Stab und sagt gleich so, hier ist der Stab. Hier ist der Mann. Du sagtest einmal, er wurde zur Schlange. Das heißt, der Feind ist da und will uns anfallen. Jetzt greift uns die Schlange wieder an. Bei der Ferse, ja, bei den Fersen, wenn uns hinten angreift. Aber du hast versprochen, deine Verheißung ist auf dem Spiel. So kommen wir zu Gott. Mit Verheißung. Du hast versprochen. Wenn wir keine Verheißung haben, dann können wir die Barmherzigkeit Gottes anflehen. Aber wenn wir eine Verheißung haben, dann können wir die Verheißung anflehen. Wenn sie krank sind, können sie keine Verheißung anflehen. Nur die Barmherzigkeit, was zum Beispiel nehmen. Sie haben keine Garantie, dass sie gefunden werden. Aber wenn sie Mut brauchen, für Christus zu zeugen, ja, die Verheißung haben sie. Sie können, es gibt Verheißung für Kraft, Gott gehorsam zu sein. Das schon. Nun, die Verheißung hatten sie damals, dass der Messias kommen sollte und dann sagt Gott, Mose zu Gott gleichsam. Hier ist der Stab. Das tut er wieder, wenn Gott droht, das Volk zu zerstören auf dem Berg, nachdem sie aus beim Berg Sinai. Da sagt Gott zu Mose, lass mich, damit ich dieses Volk zerstöre. Und dann gebraucht Mose wieder einige Schlüssel. Es lohnt sich einmal, den Gebeten von Gottesmännern nachzugehen und zu erfahren, was haben die gesagt. Was haben die Gott gesagt, damit Gott ihnen antworten soll? Das sind so kleine Handelsabkommen gleichsam, die dort gemacht werden. Sehr interessant, wie Gott mit sich rechnen lässt. Wie Gott sich wie ein Mensch behandeln lässt. Ja. Mose sagt zum Beispiel, was werden dann die Ägypter sagen von dir? Die Ehre Gottes angeht. Also, Gott, wenn du mich in Ehre haben willst, dann musst du jetzt... Dann darfst du nicht einfach so deinen Volk zerstören. Dann werden die Ägypter sagen, aha, das ist, er konnte sie wohl aus Ägypten reden, er konnte sie nicht reinbringen. Ja? Und sagt Gott, da lasse ich mich anfassen. Bei der Verheißung lässt er sich anfassen. Ja? Es gibt so gewisse Punkte, da lässt Gott sich erschlüsseln. Diese Schlüssel kann man brauchen, um die Tür ein bisschen ins Auge zu tun. Das ist ein schönes Schulbuch. Nun, Saul sollte Amalek besiegen. Saul sollte Amalek vertilgen. Und das hat er nicht getan. Er war ungehorsam. Weil er ungehorsam war, verlor er sein mit der Zeit. Noch nicht sofort, aber es war dann klar, dass er sein Königreich übernehmen sollte. Die Aufgabe aber, Amalek zu vertilgen, blieb, nur weil Saul es nicht getan hat, hieß nicht, dass die Sache jetzt vorbei war. Dann hat Gott David genommen. David hat sehr erfolgreich gegen die Amalekiter gekämpft, hat diese Aufgabe wahrgenommen. Aber die Amalekiter wurden nicht ausgerottet. Zum Teil blieben sie noch bestehen. Und aus dem königlichen Volk blieben einige am Leben. Und als Israel dann später, Jahrhunderte später, weggeführt wurde nach Babylon in die Gefangenschaft, dann findet eine Konfrontation statt. Babylon wird allerdings besiegt von persischen Truppen, kommen also die Israeliten, die in babylonischen Gefangenschaft waren, in die persische Untertänigkeit. Und in dieser Zeit wird ein Nachkomme von Amalek Kanzler, die rechte Hand von Kaiser. Das Reich war ein sehr großes Reich damals. Und dieser Mann fordert nun die Verbeugung von allen ganzen Leuten. Aber Mardochai ist zu stolz. Er ist Israelit und er sagt sich, ich werde mich von keinem Amalekiten verbeugen. Er handelt im Sinne eines gehorsamen Sohnes, nicht eines Gehorsamens. Er will nun anders handeln als sein Vorvater. Er will nun in der Furcht Gottes handeln. Und im Zeichen dieser Furcht Gottes verneigt er sich nicht. Die Kulisse ist da. Wir sehen nicht, wir hören nicht den Namen Gottes. Aber wir spüren durch die Kulisse, ja, durch den Vorhang, da wird gehandelt. Das passt immer wieder die ganze dass wir, oder wir können durchschauen, dann nicht. Wir sehen immer wieder die Handlung Gottes. Und als Mardochai dann sich weigert, sich zu verbeugen vor Haman, dann wird Haman zornig und dann ist es ihm zu wenig, nur diesen Mann zu töten. Er ist ja viel zu groß, dass man nur einen Mann töten kann. Er will ein ganzes Volk. Das soll dann zeigen, wie groß er ist. Da mein Freund hat das, der das muss sagen. Den Vorgang Gottes. Das bringt aber den Fall. Da Mardochai und Esther, die inzwischen Königin geworden ist, die stehen in Verbindung und Mardochai sagt, du musst dich einsetzen für uns. Wenn nicht, du kommst auch du. Denke nicht, dass du da übrig bleiben wirst. Du bist, das wird rauskommen, dass du Jüdin bist. Auch sterben müssen. Wenn Haman sein Vorhaben hätte durchsetzen können, dann wäre das ganze Volk Israel zerstört worden. Auch in Palästina. Palästina gehörte damals auch zu Persien. Nicht nur die Leute, die weggeführt worden waren, sondern überall in der damaligen Welt wären Israeliten durch. Dann hätten wir keinen Messias. Esther ist wichtig für die messianische Weisung. Erzählt jetzt vor sich nicht zu lesen, aber vielleicht haben Sie jetzt doch Lust. Es lässt sich lesen wie ein Stück Drama, wie ein Theaterstück. Ein anderes Buch war das Buch Prediger. Alles ist eitel. Alles ist nichts. Alles unter der Sonne ist wie Wind, ja, wie ein Atemhauch, das vergeht. Da werden einige Aussagen gemacht, die die Heilige Schrift zu widersprechen scheinen. Aber es ist der Standpunkt eines Philosophen. Prediger ist das Philosophieren von Salomo. Der Philosoph, der humanistische Philosoph, nimmt denselben Standpunkt ein. Das heißt, was man sehen kann unter der Sonne, das heißt, was man sehen kann, auch heute noch. Die Welt hört am Horizont von heutigen Menschen auf. Was hinter dem Sichtbaren ist, dafür gibt er nicht. Es gibt keinen Gott, den kann ich nicht sehen. Die Russen sagen, im Weltraum hat man ihn auch nicht gefunden. Als ob die Russen so fliegen können. Es gibt noch andere Möglichkeiten, natürlich, mit Gott vor und hinter der Kapsel hergelaufen ist. Sie haben ihn nicht gesehen. Ja, er war in der Kapsel und Sie haben ihn nicht gesehen. Die waren so genauso blind wie die anderen. Prediger ist das Philosophieren eines Menschen unter der Sonne. Aber am Schluss des Buches trennt sich der Vorhang und wir schauen in die Ewigkeit, dann wird das Leben unter der Sonne geleuchtet von der Ewigkeit her. Predige ist also ein sehr wichtiges Buch. Ein anderes Buch war das Buch Hohelied. Und man kann sich vorstellen, so offen über Sex zu sprechen, dass da einige das gestört haben. Aber es ist ein sehr natürliches Buch, ein sehr reines Buch und ist immer wieder auch ein Bild gewesen vom Verhältnis Israels zu ihrem Gott, zu seinem Gott und auch zwischen dem neuen Volk Gottes, der Gemeinde. Es ist nicht einfach zu verstehen. Es gibt verschiedene Modelle der Auslegung. Und ein anderes Buch war Ezechiel. Oder unglücklicherweise Ezechiel genannt. Schlachter, glaube ich, übersetzt richtiger Ezechiel. Luther hat an einigen Stellen ein H vorangestellt. Zum Beispiel Hiob. Ja. Ist kein H im Hebräischen. Einfach Hiob. Die Katholiken haben dann Hiob. I-J-O-B. Die Engländer nur Hiob. Wie man es da dann sagt, Joe. Warum meinen Sie, dass das Buch in sich hier in Frage gestellt wurde? Was ist denn da so problematisch? Nun, wenn Sie es nicht so kürzlich gelesen haben, wird das wirklich schwierig sein. Der letzte Teil von Ezechiel, vom Propheten Ezechiel, beschreibt einen Tempel, beschreibt die Zukunft Israels. Und dieses konnte kein jüdischer Ausleger wirklich verstehen. Die haben ihre Köpfe daran zerbrochen. Und heute zerbrechen sich die neutestamentlichen Theologen. Auch wie wird hier wird offensichtlich ein Tempel im tausendjährigen Reich besprochen, wo geopfert wird. Und das scheint dem Buch Hebräer zu widersprechen. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Die Opfer haben nie wirklich Sünde weggenommen, auch nicht vor Jesu Kommen. Die Opfer waren immer nur Bilder. Sie waren Bilder auf Jesus Christus hin. Auch nachdem Jesus gestorben war, haben Christen im Neuen Testament geopfert. Bis es klar wurde, dass es nicht mehr nötig war. Aber auch dann durften Juden immer noch geopfert haben. Und es ist möglich, dass Paulus selbst es getan hat. Aber es wurde dann klar, dass es nicht nötig war, damit man nicht einen Schatten würfe auf Golgatha. Das macht der Hebräer-Schreiber klar. Aber im tausendjährigen Reich wird offenbar in Israel wiedergemacht. Nicht als ein Zeichen, dass kein Messias gestorben ist, sondern gerade umgekehrt, als eine Rückbesinnung, ähnlich wie wir heute das Abendmahl feiern, das kein wirkliches Opfer ist für Sünde, sondern nur ein Hinweis ist darauf, dass Jesus für uns gestorben ist. Im Rahmen Israels wird das offenbar eine Art Abendmahl sein, wodurch sie sich erinnern lassen an den Tod des Messias. Es sind dann einige Dinge, die sind ganz anders wie im Gesetz Moses. Es ist also eine ganz neue oder eine starke neue Verordnung. Aber eben, weil es so anders ist und so unerklärlich, deshalb fragte man sich, gehört das wirklich zur Bibel? Eigentlich war der Kanon, wie schon vorhin gesagt, oder gestern gesagt, war der Kanon klar. Ja? Nur man fragte sich immer wieder und es wurde immer wieder diskutiert. Sogar bis 70 nach Christus wurde das ab und zu diskutiert. Die Bibel wurde nie wirklich gekürzt, aber es wurde immer wieder darüber gesprochen. So, beim Neuen Testament, die das Problem der Kürzung. Welche Bücher waren es hier, die auf der Kippe standen? Hier waren es einmal das Buch Hebräer, hauptsächlich, weil man nicht den Autor wusste. Man fragte sich, hat ein Apostel dieses Buch geschrieben oder nicht? Weil das in Frage gestellt war, hat man sich gefragt, ob es wirklich zur Bibel gehören darf. Ein wenig auch wegen der Lehre, aber es kam dann, wurde dann doch klar, es gehört dazu. Und heute sind wir so dankbar für das Buch, für den Hebräerbrief. Ein weiteres Buch war Jakobus, der Jakobusbrief. Können Sie sich vorstellen, warum? Wegen seines scheinbaren Widerspruchs zu Paulus, wie zu Glauben, Gerechtigkeit, Rechtfertigung. Paulus oder Jakobus sagt, Werke rechtfertigen. Aber da meint er etwas anderes. Und hier stoßen wir auf den Gebrauch oder den Umgang mit der Heiligen Schrift. Man muss jetzt vorsichtig sein und sich fragen, wie wird ein Wort gebraucht? Man muss immer wieder den Aspekt berücksichtigen. Jakobus und Paulus sind sich im Grunde einig. Beide sagen, durch den Glauben kommt man in Verbindung mit Gott. Nur betont Jakobus, dass dieser Glaube, wenn er echt ist, Frucht zeigen wird. Da gebraucht er das Wort rechtfertigen. In dem Sinne, dass die Frucht Zeugnis ablegt von einem lebendigen Glauben. Er sagt zu dir, wenn du einen toten Glauben hast, was hilft das alles? Ja. Kannst du noch bis zum jüngsten Gericht gleichsam sagen, du glaubst, aber das heißt, es hilft doch nichts. Der Glaube muss doch ein echter Glaube sein. Der muss sich doch irgendwie zeigen im Gehorsam. Das würde Paulus auch sagen, das tut er auch. Ne? Ein Glaube muss ein lebendiger, echter Glaube sein, nicht ein toter Glaube. Der muss durch Werke gerechtfertigt sein, in dem Sinne, dass die Werke zeigen, ja, hier ist ein lebendiger Glaube. 2. Petrusbrief ist auch in Frage gestellt worden. Man meint, er würde sich zu stark unterscheiden vom 1. Brief. Aber heute hat man inzwischen erkannt, dass der Stil eines Autors nicht maßgebend ist, um den Autor zu identifizieren. Ich habe mal das Vorrecht gehabt, als wir in Deutschland wohnten, Sendungen zu hören über den amerikanischen Rundfunk. Sendungen eines hervorragenden Musikers. Der hat die Musik gekannt, wie ich es noch nie erlebt habe. Das ganze Panorama schien ihm vor Augen zu stehen. Er konnte da und da blicken, ja und Dinge sagen und zusammenbringen, der hat dann so kurze Besprechungen gehabt über verschiedene Arten, Seiten der Musik. Das war höchst interessant. Und er hat einmal gesagt, je größer der Künstler, je stärker kann sich der Stil beim einzelnen Stück von dem eines anderen Stückes unterscheiden. Man hat ja immer wieder sagen wollen, wie hier jetzt bei Petrus, also diese Art zu schreiben, das ist nicht Petri Art. Ja. Als ob ein Autor nicht mal einen anderen Stil benutzen kann, einen Schreibstil. Dann gibt es die berühmten Versuche mit Computer. Da nimmt man also die Wörter und die Art des Schreibens und programmiert das alles. Und dann will man wissen, wenn man zwei hat, ob beide vom selben Autor stammen. Ja. Oder man hat nur ein programmiert, man tut nun alles mit dem Computer und will wissen, ob nur ein Autor dieses geschrieben hat oder mehrere Autoren. Wie zum Beispiel bei Jesaja, ja, da sagt man ja, das sind doch mehrere gewesen. Und das hat und jemand in Schottland oder in Großbritannien irgendwo hat mal das Buch eines Theologen genommen, der behauptet hatte, ein Buch sei von mehreren Autoren. Er hat sein Buch einmal unter die Lupe genommen und in den Computer gegeben. Und dabei kam heraus, dass dieses Buch von mehreren Autoren geschrieben worden war, wobei es nur ein Autor war. Und somit war die Sache an den Tag gelegt. Das heißt, der Computer kann uns nicht sagen, ob ein Buch nur ein Autor geschrieben ist oder nicht. Durch den Stil können Sie das nicht feststellen. Einigermaßen vielleicht schon. Da muss man sehr vorsichtig sein. Übrigens ist auch manches, was man hier gesagt hat, inzwischen widerlegt worden. Es ist nicht so schlimm, was den Stil betrifft. Also 2. Petrus ist immer noch dabei. Allerdings, es ist zu fragen, ob vielleicht manchmal ein Autor einen Gehilfen gebraucht hat. Das fragt man sich. Paulus hat ja diktiert. Und es könnte vielleicht sein, dass Petrus diktiert hat und dann ab und zu etwas besprochen hat mit seinem Gehilfen und hat es ihm dann überlassen, wie er das formuliert. Das würde dann heißen, dass der Heilige Geist auch ein Gehilfen war. Der Brief selbst ist ein petrinischer Brief, ein Brief von Petrus. Daher also, weil Petrus vielleicht nicht das Beste griechisch gekannt hat, weiß nicht genau warum, könnte es sein, dass ein anderer ihm da geholfen hätte bei der Formulierung. Was auch heute geschieht. Es gibt ja sogenannte Speechwriters. Leute, die für Politiker ihre Reden schreiben. Ja. Sie denken also, das hat er selbst alles da so hingekriegt. Und das hat ein anderer für ihn formuliert. Er sagt ihm, was er sagen will. Ja, ich möchte dies und das sagen. Es gibt auch christliche Autoren, die andere Leute zu Hilfe nehmen. Inzwischen aber ist man etwas genauer geworden und dann sagt man, der und der, alter Planet wohin oder der alte Planet Erde, ja, das ist von Herr Lindsay, übrigens, wenn Sie den Namen aussprechen wollen, nicht Paul, sondern Herr. Das ist die Aussprache im Englischen, ist furchtbar. H-A-L-L ist Hall. H-A-L ist kurz. Das ist ein Kurzform für Harold. Mitunter Herr, wenn Sie, kann auch ein anderer Name sein. Auf jeden Fall, dieses Buch hat er verfasst gleichsam. Aber er hat eine Frau gebraucht, die ihm bei der Formulierung half, damit es mehr populär sich anhört. Ja, etwas leserlich war. Da fragt man sich, ob ein neutestamentlicher Schreiber wie Petrus zum Beispiel das verfasst hätte. Dann die 2 Bücher oder die 2 kurzen Briefe des Apostels Johannes, 2. und 3. Johannes. Sie sind sehr persönlich gehalten oder scheinen persönlich zu sein, scheinen nicht allzu wichtig zu sein. Und es heißt, dass sie von einem Ältesten stammen. Ja, oder wenigstens eines. Wer ist dieser Älteste? Ist das wirklich der Apostel Johannes? Übrigens, Petrus nennt sich auch ein Ältester. Dabei bleibt er ein Apostel. Die 12 Jünger waren beides, Apostel und Älteste. Sie waren Gesandte Jesu, aber sie waren in der jerusalemischen Gemeinde die ersten Ältesten der Ortsgemeinde, der Gemeinde Orte. Aber wir haben diese Bücher immer noch und wer sie liest, der wird früher oder später feststellen, es handelt sich hier um sehr Wichtiges. Übrigens, wenn man heute die Lebensweise unserer Brüder und Schwestern in schwierigen Gegenden erfährt, auch durch Schriften von Rembrandt. Inzwischen sind ja allerlei andere Erfahrungen gemacht worden. Dann merkt man, wie vorsichtig die sich äußern müssen, wenn die schreiben werden. Und von daher dürfte Licht fallen auf einige Formulierungen im Neuen Testament. Es kann sein, dass dieser Brief so spät ist, und er ist spät, diese zwei Briefe. Es kann sein, dass zu dieser Zeit schon sehr starke Verfolgung ist und Johannes sich sehr vorsichtig ausdrückt. Wenn er dann sagt, an eine Frau geschrieben, dann könnte das die Gemeinde sein, denn die Gemeinde im Griechischen ist weiblich. Deutschland, die Gemeinde, ja. Die Gemeinde ist die Braut Jesu Christi. In dem Sinne schon eine, etwas Weibliches. Könnte ein Bildwort sein, könnte aber auch eine hochstehende Frau sein, die an ihr schreibt. Dann das Buch Offenbarung. Das ist sogar in der Reformationszeit in Frage gestellt worden, wie auch der Jakobusbrief. Allerdings, man muss sagen, dass die Offenbarung verhältnismäßig früh anerkannt war, dann aber erst später angezweifelt wurde, dann wieder zugelassen wurde. Wodurch lässt sich das noch erklären, dass diese Bücher in Frage gestellt wurden, vielleicht auch andere? Man muss sich einmal die Lage vorstellen. Das Alte Testament ist anerkannt und jetzt kommen neue Briefe aus. Einige sind von anerkannten Persönlichkeiten wie Paulus und Petrus. Das ist vielleicht nicht so schwierig, besonders bei Paulus, weil er schon früh geschrieben hat. Aber die kleineren Briefe, die unwahrscheinlichen, die werden wahrscheinlich nicht so schnell rumgekommen sein wie die Briefe von Paulus. Die Briefe von Paulus, die sind wahrscheinlich sehr schnell durch die Gegend gelaufen. Jeder wollte sie haben, ja. Wer ist schon interessiert an einem Brief eines Judas? Ja, wer ist denn der Judas? Ja, und so weiter. Den wird nicht jeder gekannt haben. Oder diese zwei kurzen Briefe an Personen, an persönliche Leute. Die finden nicht so schnell den Weg in die Öffentlichkeit. Und dann wird von daher nicht jeder davon gewusst haben, beziehungsweise dieselbe Auskunft gehabt haben über sie. Und das hat dann etwas länger gedauert, bis die dann auch noch anerkannt. Und ein abschließendes Wort zu diesem Thema. Abschließend fragen wir, welchen Eindruck hinterlässt die Geschichte der Anerkennung des Kanons oder des Schriftumfangs? Was waren die maßgebenden Faktoren, welche die Grenzen der Schrift eigentlich bestimmten? Der stärkste Eindruck, den man hier aus der Geschichte gewinnt, ist der, dass der Gott, der sich in den Schriften zeigt, auch in den Herzen der Leser Zeugnis ablegt. Der Gott, der im Buch ist, der ist auch im Herzen des Lesers und lässt ihn erkennen. Hier hast du mich, hier siehst du mich. Sehr deutlich ist in den kanonischen Schriften die autoritative Aufforderung nach Gehör. Das heißt, bei Schriften, die zur Heiligen Schrift gehören, bei Büchern, die zur Heiligen Schrift gehören, findet man immer wieder ein hohes Maß an Autorität. Hier spricht Gott und verlangt Gehör. Der Prophet sagt zum Beispiel, so spricht der Herr. Ja, jetzt hast du zu hören. Oder der Apostel kann sagen, Christus spricht durch mich. Natürlich darf man das prüfen, aber wenn man nichts dagegen aufbringen kann, dann muss man es annehmen. Beides, der Prophet und der Apostel, erwarten Folgeleistung. Und wenn es auch nicht ein anerkannter Prophet oder Apostel ist, der schreibt, so merkt die vom Geist bewohnte. Bücher, die von einem Gott der Wahrheit stammen, müssen dem Inhalt nach und den äußeren Angaben nach Wahrheitscharakter tragen. Sie dürfen nicht Widersprüche, offensichtlich Widersprüche haben. Gemeinde Christi ist also davon überzeugt, dass sie ein zweifaches Buch durch das Reden und Führen Gottes bekommen hat. Ein Buch, das zwar von